Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es mal wieder um eine Filmbesprechung geht und um eine Filmbesprechung, die uns in die frühen 2000er Jahre bringt und eine Filmbesprechung, die eigentlich so vom Inhalt, das wird spannend, das wird spannend und um es nur vorwegzunehmen, ich kann das natürlich nicht alleine machen, denn ich brauche jemanden, mit dem ich gemeinsam mich an einer Kreuzung treffen kann und über die Scheidewege und die Existenzkrisen von jungen Mädchen sprechen kann. Hallo Patrick.
Hallo Gregor, du hast Inhalt gesagt.
Was?
Was? Ich bin gespannt.
Wir beide reden heute über einen der Teenie-Filme der frühen 2000er Jahre, nämlich Crossroads, Not a Girl auf Deutsch. Im Original heißt der Crossroads, aber...
Not a Girl auf Deutsch.
Das auf Deutsch super. Sehr gut. Es ist natürlich hier sehr stark an den titelgebenden Song Not a Girl, Not Yet a Woman. Es ist der 2002er erschienene Smasher von Britney Spears, das 8 Mile der Popgeschichte. Ja? Und die große Frage ist, Patrick, wieso reden wir eigentlich über den Film?
Ja, keine Ahnung. Also entweder... Ich habe das vorgeschlagen, dann tut es mir leid, dann bin ich schuld. Oder du hast das vorgeschlagen und bin ich sauer auf dich.
Also ich kann mich auch nicht mehr so ganz genau dran. Ich glaube aber, ich meine, dass ich, glaube ich, das angesprochen habe, wahrscheinlich irgendwie im Rahmen von, als wir unsere Milli-Vanilli-Phase hatten. Weißt
das kann
du?
Kann sein, ja.
Also, wir unsere Phase, das also, wir kann haben, passen, ja. Mhm. Ja, und ich hatte nämlich kürzlich ich habe so mit einer Notiz-App so einen Zettel, so zukünftige Podcast-Aufnahmen, da stehen so Filme, Titel, Themen, Tiere, nein, und Namen halt drauf und hab da so mal durchgeguckt, was ich mir so mal notiert habe, was man noch mal so machen könnte und witzigerweise habe ich schon, ich hatte mir schon meinen Titel für einen Film notiert und auch einen Namen dazu, hab dann die Person gefragt und die sagte, wieso? Nee, ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwann mal drüber geredet haben, den kenne ich gar nicht. Hab ich gesagt, okay, dann, Und ähnlich war es bei dir hier auch und auch bei mir, denn ich habe Crossroads, Not a Girl, auch nicht vorher gesehen. Aber
ich
als
auch
ich,
nicht.
Aber als ich das jetzt das in der Notiz-App sah, so um Weihnachten rum, da wurde mein Herz ganz warm. Und dann dachte ich mir, ruf einen Notarzt und Patrick an, ob wir nicht doch mal drüber reden können, weil du warst auch der Name, der daneben stand. Und du bist quasi meine Kitty und meine Mimi. Ich hoffe, das weißt du zu schätzen.
Ich bin schwanger und verlobt.
Ja, aber man sieht es dir nicht an, dass du schwanger bist übrigens.
Also, nein, nicht so ganz. Ich kann enge Shirts tragen.
Du kannst sehr enge Shirts tragen. Nein.
Es ist tatsächlich so, ich habe einen Sweet Spot in meinem Herzen für die Free Britney. So. Mhm. Ich finde, also Born to Make You Happy höre ich heute noch sehr gern. Mhm. Ich finde, die hat gerade in ihrem Frühwerk hat die tolle Pop-Songs gemacht oder... Mhm. für sich machen lassen oder wie auch immer, aber das gehört ja dazu. Da habe ich wirklich einen Spot in meinem Herzen und mir ist total bewusst, welchen Spot das bei mir trifft. Ja, aber das war auch damals schon so. Also fand ich immer gut, da hat das ganze Popkonstrukt für mich funktioniert. Darum bin ich auch froh tatsächlich, dass ich diesen Film jetzt grundsätzlich gesehen habe, um mich mit diesem Werk auseinanderzusetzen. Ich bin aber auch froh, dass ich nicht nochmal gucken muss.
Warte mal ab. Also ich kann dir sagen, meine Beziehung zu Britney Spears begann, wie bei vielen, 1999 mit dem Song Baby One More Time, von dem ich bis vor 20 Minuten dachte immer, dass er Hit Me Baby One More Time heißt. Aber das ist nur eine Zeile. Er heißt eigentlich offiziell Baby One More Time. Das Hit Me haben sie... mit
haben
Punkten
sich nicht getraut,
unterlegt. Das ist ja aber im Song die prägende Szene, die man heute, glaube ich, nicht mehr so machen würde. Und ich glaube, ich und meine Generation, oder vielleicht auch du, noch bist ja jünger als ich, aber jeder von uns weiß, wie die Farbe der Strickjacke war, die sie in dem Video getragen hat.
Ja, ich kenne auch die Kürze ihres Rocks noch
ganz gut. Oh ja. Und ich sag dir eins, ich habe damals die Single gekauft, als die rauskam. Nein, ernsthaft. Und ich meine, ich habe sie aus coolen Gründen unter einer toten Hosen-CD im CD-Laden versteckt, um noch so ein bisschen Rest-Street-Credibility behalten zu dürfen. Weißt du? So ein bisschen halt, ne?
Und nee, Britney war ja tatsächlich, das ist ja ganz faszinierend. Also ein wirklich gut gestricktes Pop-Produkt.
Ne? Absolut, ja.
Kann man nicht anders sagen.
Ja.
Die haben es auch geschafft, dass sie sowohl auf Frauen und auf Männer gleichermaßen irgendwie wirkt.
Ja.
Damals hat man das ja noch sehr binär gesehen. Und ja, faszinierend. Also früher Britney Spears bin ich total dabei. Mhm. Und das ist ja auch spannend, dass die dann jetzt 2001 diesen Film dann rausgebracht haben, weil ich glaube, da haben sie so ein bisschen gemerkt, wir müssen jetzt hier mal was tun. Also die ist jetzt nicht mehr 15.
Ja, ja.
Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir da unsere Zielgruppe mitnehmen können über den Berg und solche Sachen. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass es diesen Film überhaupt gibt.
Einmal das und natürlich die Möglichkeit, dass man damit Geld verdient, schlicht und ergreifend. Ne?
Das,
weil dann, das ist, wie du schon sagst, durchaus auch ein Pop-Produkt. Und sie selber hat in ihrer Biografie auch gesagt, dass sie sehr wenig Einfluss auf den Film hatte, wie auf vieles in ihrer Karriere. Ja. Und dass der Film auch, also man denkt das immer, dass sie sehr viel Einfluss hatte, aber war halt auch nicht so, also zumindest wie sie das beschreibt. Und das war ja schon dieser Wechsel von der Jungen, der Unschuld vom, du weißt ja, das war dieses Jungfrauending und Unschuld vom Lande und so der Traum, die Fantasie der in der Adoleszenz befindlichen Typen, die zu der Zeit damals gewesen sind, aber auch die Mädels fanden sie halt cool. Wie du schon gesagt hast, das war so irgendwie für beide, ne? Für beide so ein bisschen gedacht, ne?
Ja, Unschuld, also ich weiß nicht, ob ich mir dir das jetzt mit Hit Me Baby One More Time nochmal erklären muss, aber.
Nein, das ist, ja, das ist mir, aber zusammen, weil du, da ganz ehrlich, das war so, das, überleg mal, damals hast du auf Tele5, Heather Thomas hat zum ersten Mal durch die Schwingtüren gegangen, ne, also, na gut, da schon ein bisschen her, aber du hast es anders verstanden und dann, das war eine harte Zeit für mich, also das war nicht leicht, in der 99, wohl, da war ich schon 18.
Die härteste Zeit der Welt.
Die härteste Zeit der Welt. Auf jeden Fall ist dieser Film dann 2002 rausgekommen, ist mit 12 Millionen Dollar produziert worden, hat über 60 Millionen eingespielt, war also kommerziell ein sehr großer Erfolg, also immerhin das Fünffache von den Produktionskosten eingespielt und hat einen tatsächlich sehr weiblichen Cast, also sehr weibliches Produktionsteam gehabt, nämlich Tamara Davis, die einige Filme und Fernsehserien gemacht hat, unter anderem einen Sweet Spot von mir in einer Folge von, sie hat eine Folge von My Name is Earl auch als Regisseurin gemacht. Und Shonda Rhimes hat es geschrieben und die ist später mit Grey's Anatomy als, ich glaube, Produktion, Drehbuch und so zu so einer Art Megastar geworden, wer es kennt halt. Also es sind
auf jeden Fall. Plötzlich Prinzessin 2 geschrieben.
Immerhin, aber ich glaube, Grey's Anatomy hat eine gewisse Größe.
Ja. Nee, sie ist auch Produzentin eigentlich mehr. Ne?
Ja,
also. Ist da mehr unterwegs.
Ja. Muss man tatsächlich sagen und damit ist es ja auch, ja, man kann schon sagen, ne, wenn man sich auch den Cast ansieht und die Leute hinter der Kamera, sind schon sehr viele Frauen an dem Film beteiligt gewesen.
Ja.
Ne? So das gibt, ist schon mal so das eine, wo ich so ein bisschen, oh, das fand ich ganz cool und so halt. Ne? Und die Besetzung der Hauptrollen sind halt klar Britney Spears, die spielt Lucy Wagner, die Hauptrolle. Dann haben wir aber noch mit Taryn Manning, die Mimi spielt und Zoe Salander, die Kit spielt, Kitty, ihre ehemaligen besten und dann wieder besten Freundin. Da kennen wir zumindest Zoe, auch Salander, unter anderem natürlich aus den Avatar-Filmen, aber natürlich ist sie auch die Uhura der Kelvin-Timeline.
Ja, und Taryn Manning ist auch Teil von Boomcat, das ist ein Projekt, das sie mit ihrem Bruder hat, ein Elektro-Projekt, und von denen ist auch Musik in dem Film.
Ja, und sie hat auch bei Sons of Anarchy eine wiederkehrende Rolle gehabt. Also als ich sie gesehen habe, dachte ich mir gleich, hey, die kenne ich doch. Die war doch schon am Anfang der Folge. Ich weiß auch ungefähr, wie ihre Storyline war. Dann haben wir natürlich, und dann geht's, weil wir bei Star Trek sind, haben wir unseren Anson Mount, Mann. Ne? Unseren Pike, der spielt hier Ben Kimble. Ne? Kimble auf der Flucht.
Er hat eine andere Frisur,
aber volles Haar, muss man sagen. Er ist so ein bisschen, ja, Bad Boy ist er nicht, aber er ist so der Love Interest und so ein bisschen, also der
Rebell,
ein bisschen der Musiker-Rebell, aber auch eher sehr zart, ehrlich gesagt. Ja, ne? Ja. Und ist natürlich das ein bisschen das, er ist nicht nur der Fahrer der Mädels, sondern er ist auch der Love Interest halt von Lucy.
Und alle finden ihn hot, ne?
Also alle finden ihn hot. Ich finde ihn hot. Also jetzt mal ehrlich, das ist halt Anson Mount, Mann.
Ich finde ihn jetzt inzwischen hotter.
Definitiv, definitiv. Da musste ich auch sagen, also hätte ich die damals zusammen gesehen, hätte ich die an der Straße getroffen, hätte ich die Bullen gerufen, weil der alte Mann, also er ist nur 8 Jahre älter als Britney Spears.
Aber er wirkt 15 Jahre.
Er wirkt halt 15 Jahre, also er wirkt eigentlich so aus, was macht denn der Typ da, der ja zu der Zeit war, da war der noch keine, Da muss der so, warte mal, so 30. Ende
20 wahrscheinlich.
Ende, ne? 20, also, ja, ich, ja, so 28. Also Britney Spears war 20 und hat halt ein Highschool-Kid gespielt. Die anderen waren auch ein bisschen älter, aber haben also so typisches Casting halt. Ne? Du bist, wir wären jetzt auch langsam in dem Alter, wo wir nicht mehr als Highschool-Kids durchgehen können. Aber
nee, wir würden jetzt so Mit-30er spielen.
so fancy Mit-30er, genau, die auch so in einer Selbstfindungskrise sind. Anson Mount hat übrigens die Rolle erst abgelehnt und hat einen Film gedreht mit Robert De Niro zusammen. Und Robert De Niro...
Gut, das würde ich dann auch machen.
Ja, pass auf. Robert De Niro hat ihm empfohlen, den Film zu machen. Mhm. Der hat ihm gesagt, nimm die Rolle an, und hat auch gesagt, er findet die cool, Britney Spears. Und hat dann, ist kein Witz, hat dann mit Anson Mount Drehbuchtexte gesprochen. Also die haben die Drehbuchszenen, während sie gemeinsam einen Film gedreht haben, im Wagen, also im Wohnwagen eingesprochen, und Robert De Niro hat Lucy Wagners Texte gesprochen.
Alter, das will ich sehen.
Ist das nicht das ohne Scheiß? Und das finde ich großartig und brillant.
Wow.
Finde ich auch. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, boah, wie geil ist das denn? Weil er sagte, nee, Britney Spears findet er cool und so halt, und macht das doch, ist auch gut für die Karriere. Da hat er nicht ganz Unrecht gehabt halt, ne?
Stimmt.
Definitiv ist ein erfolgreicher Film geworden und so. Und bis heute sage ich, also wenn ich Anson Mount mal irgendwann treffe, dann muss ich ihn unbedingt auf den Film ansprechen. Das wäre mir wichtiger, als ihn auf Star Trek anzusprechen, ehrlich gesagt.
Frag ihn, ob er Aufnahmen hat.
Das finde ich total geil, dass Robert De Niro Lucys Texte gesprochen hat. Ne, you're talking to me.
Ob der wohl auch gesungen hat?
Das wäre auch, I'm not, das wäre so geil. Ja, aber die Besetzung, die geht noch ein bisschen weiter, weil wir haben unter anderem als der Vater von Lucy, Pete Wagner, der wird gespielt von Dan Aykroyd. Mr. Wahnsinn. Ray Stantz, Mann. Alter, ist geil, ne? Und der ist auch, um weiter im Star Trek-Becken zu fischen, der hat eine Ex-Frau, Caroline.
Oh Gott, jetzt bist du aber...
Pass auf, die offensichtlich genau für ein, die angeblich für einen Drehtag am Set war, die von Kim Cattrall gespielt wurde, die die wir unter anderem natürlich aus Star Trek 6 als Civisi Valeris oder so, glaube ich, in Star Trek 6 gespielt hat, die Spock verraten hat, die fiese Möppin. Und die hat zu der, da habe ich erst gedacht, Sex in the City wäre später gewesen, aber nee, das lief da schon. Das ist so ein End-90er-Produkt. Die hat da schon bei Sex in the City mitgespielt. Ach so. Und hatte erst überlegt, ob sie die Rolle annimmt. Und man hat sie wohl überzeugt, weil es wirklich nur ein ganz kurzes Arrangement gewesen ist. Also sie war wohl sehr minimal am Set, was man auch sieht, ehrlich gesagt. Also keine Zeit für eine ganze Szene, ehrlich gesagt. Ne?
Ich muss sagen, Dan Aykroyd, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er denkt, was mache ich hier?
Ich habe mich an dem ganzen Film gefragt, wie man mir glauben will, dass eine wie Caroline mit Pete zusammen war. Das habe ich nicht, glaube, oder umgekehrt. Umgekehrt vielleicht eher.
Aber, ja, das ist ja dann auch nochmal so eine Geschichte.
Ja. Und ganz eine Nebenrolle ist auch als der vermeintliche erste Kontakt. Was? Ja. Ja, also als der mögliche Kandidat für das erste Mal, was natürlich bei jungen Teenies immer ein großes Thema ist, Henry, da sehen wir Justin Long, den wir auch aus diversen Filmen halt kennen. Ne? Also ich glaube, Jeepers Creepers ist wahrscheinlich so das, womit er so seinen Durchbruch hatte, und der taucht immer mal wieder auf in Filmen und Fernsehserien. Der spielt so Henry, das ist so der erste Freund halt von Lucy, aber eher so, weißt du, die haben 3 Jahre zusammen irgendwie so, wie war das, 3 Jahre zusammen irgendwie so Forschungsprojekte gemacht oder zusammen in der Schule, und dann haben sie gesagt, wenn wir in 3 Jahren keinen Partner finden, dann machen wir einen Sexpakt. Da machen wir eine Sexliste und dann haben wir miteinander Sex, damit wir beide nicht als Jungfrauen, ein heißes Thema für die Generation oder das Alter, auf Highschool gehen, aufs College gehen. Halt, ne?
Und auch da gibt es eine Fast-Star Trek-Referenz. Ja. Er spielt nämlich in Galaxy Quest mit.
Ja, stimmt. Oh Gott, ja.
Da stimmt. Ist er mit dabei. Und ja. Das wirst du noch viel mehr gutieren als ich. Er spricht auch den Roboto in Masters of the Universe Revelation.
Zu Recht auch, Mann. Ja. Zu Recht. Alles ist besser, wenn es Mutu ist, weißt du? Die Story, ganz, ganz kurz und minimalistisch, ist so, die Mimi, Lucy und Kit, die sind alte Freundinnen und die haben vor 10 Jahren so einen Pakt geschlossen, keine Sorge, ist nichts Schlimmes, sondern haben so eine Zeitkapsel vergraben und gesagt, hier, in 10 Jahren packen wir die aus und dann gucken wir uns an, wie so unser Leben laufen und ob wir immer noch die besten Freundinnen aller Welt sind und sehen uns, was wir da so für unsere Träume erfüllen können, wenn wir erwachsen sind. Nach 10 Jahren sind sie aber keine Freundinnen mehr so wirklich, sondern haben sich alle so ein bisschen entzweit und sind sogar, gerade was Kit und Lucy angeht, von Kit ausgehend so ein bisschen bitchig. Sie erinnerte mich sehr an die frühe Cordelia Chase aus Buffy, hat sie mich sehr erinnert. Genau, und dann aber kann man sich dann doch noch dazu durchringen, dann doch diesen Pakt zu erfüllen und nach 10 Jahren diese Zeitkapsel auszugraben. Und da sieht man so ein gemeinsames Kinderfoto von sich und was man so mal für Träume hatte, unter anderem an einem Gesangswettbewerb teilzunehmen. Mimi ist mittlerweile schwanger, sie verrät aber auch nicht von wem. Offensichtlich nicht von ihrem Ex, von ihrem Freund, der uns das kurz angedeutet später, ne? Wird.
Also ja. Erstmal denken sie, es ist ihr Ex.
Genau.
Dann kommt noch ein Reveal,
genau,
über den ich gerne reden möchte.
Genau, da kommt noch ein Reveal. Mhm. Also dann beschließen die drei aber dann doch so ein bisschen sich nochmal zusammenzuraufen, weil Lucy möchte halt ihre Mutter kennenlernen. Die hat sie als Kind verlassen und irgendwie als sie 3 Jahre alt war und den Vater verlassen und sie und die wollte sie wohl nie sehen und die möchte sie jetzt mal kennenlernen. Und weil die anderen beiden sich auf den Roadtrip begeben wollen, die gute Kid zu ihrem Verlobten in L.A., glaube ich, und Mimi, weil sie schwanger halt an einem American Idol Wettbewerb, artigen Wettbewerb teilnehmen möchte.
Und sie möchte, das war ihr ursprünglicher Traum, sie möchte einmal einen Fuß in den Ozean halten.
Sie möchte einmal einen Fuß, das vergeht, aber im Laufe des Films geht das so ein bisschen, obwohl doch, das wird ja
noch. Sie machen es noch,
ja. Also sie haben da so ein paar Träume, die nicht eigentlich so gemeint sind. Genau. Sie fährt aber mit auf diesem Roadtrip, obwohl ihr Vater das natürlich nicht möchte, denn der kann nicht loslassen, nicht so wie im Gegensatz zu seiner Ex-Freundin, die ganz gut loslassen konnte, offensichtlich die Familie. Dann hat man den guten Ben kennengelernt, der auch als Gitarrist in einer örtlichen Rockband ausgeholfen hat, dem man auch so latent bezichtigt, eventuell mal im Gefängnis gewesen zu sein, weil er Leute umgebracht hat. Aber mein Gott, er hat eine Karre und Sprit und es ist, wir tragen Sonnenbrillen und der Tank ist voll. Mein Gott, dann nehmen wir den, dann fahren wir mal mit dem mit. Mit dem begibt man sich auf diesen besagten Roadtrip und
Dann passieren
Roadtrip-Sachen tatsächlich und ich glaube, wir müssen da auch nicht auf alle Details eingehen. Der ist übrigens auf Netflix zu sehen, wenn dann jemand gucken möchte.
Wenn ihr wollt, guckt ihn auf Netflix.
Es gibt tatsächlich allerlei Irrungen und Wirrungen, auch noch einen Twist, was die Schwangerschaft von Mimi angeht, den ich so nicht kommen gesehen habe, wie er aufgelöst wird, ehrlich gesagt. Und
kommen wir später hin.
Natürlich verlieben sich dann irgendwie Lucy und Ben ineinander und sie wird auch aus den von ihr geschriebenen Gedichten macht er Songs. Aber es gibt tatsächlich noch den einen oder anderen kleinen Twist und die erleben die lernen viel über Freundschaft und Zusammenhalt und wie es dann ist, dass man gemeinsam seine Träume sich erfüllen kann und das ist alles so ein bisschen sehr klischeehaft, ne? Aber es gibt dann durchaus ein paar Enttäuschungen in dem Film, die ich in so einer 0815, da merkt man schon, dass die Autorin eigentlich auch noch was anderes kann, als nur so eine 0815 Storyline zu schreiben. Halt, ne? Und das ist ja im Prinzip so ein bisschen die Story. Die Freunde finden sich wieder zusammen, ne? Erklären sich halt, wie sie wünschen, schließen mit der Vergangenheit ab und gehen quasi in eine neue Zukunft halt und erfüllen sich halt ihre Träume auf dem Weg dahin. Ne? Und keine Sorge, Ben war kein Mörder, der deshalb im Knast gesessen hat. Der hat
einen anderen Grund. Mal gucken.
Genau.
Ja. Ja, also ich finde es ja erstmal, die Ausgangssituation finde ich interessant. Ne? Mhm. Also dass die Mädels, da waren die wahrscheinlich 10 oder so, ne? Würde ich mal so tippen. Mhm. Da haben sie zusammen
den Schule
geleistet.
Ja.
Wir wollen, wenn wir erwachsen werden, möchten wir das und das machen. Und dann passiert was eben, wie du sagtest, passiert, sie leben sich total auseinander. Ne? Kid wird das Arsch.
So, ja, aber ne? Auch so total. Die einfach ja. Von der Seite anquatscht, als sie sich im Gang treffen und sagt, na, du wieder, die süße Jungfrau und so. Da hat sie es gleich charakterisiert, so das alte Image von Britney Spears, weil der Film, glaube ich, dieses Not a Girl, Not Yet a Woman, soll ja schon auch bei Britney parallel, glaube ich, zu der Zeit, sie war ja auf ihrem Peak im Prinzip, karrieremäßig, diesen Wechsel halt, ne?
Genau, und Britney ist halt die bei ihrem Vater lebt und die nichts anderes getan hat, als nur zu lernen.
Genau.
Und, also sie ist nicht so richtig eine Streberin, aber sie hat schon irgendwie Karriere vor sich und solche Sachen. Und die Mimi ist halt die Rockbitch.
So ein bisschen die Grunchige, ne?
Genau, die schwanger geworden ist und so. Und das sind ja schon drei sehr unterschiedliche Charaktere dann geworden. Und die drei müssen jetzt halt zusammengeworfen werden. Bevor sie zusammengeworfen werden, und darüber möchte ich mit dir sprechen, Gregor, es gibt ja diesen Abschlussball, ne? Also Schule ist jetzt zu Ende.
Mhm. Schule war gestern.
Genau. Kann ich eine gute Podcast-Folge zu
hören? Ja, sehr gute, ja.
Nach dem Abschlussball soll es jetzt Sex geben mit Henry.
ist großartig.
Und, oh Gott.
Ist diese Szene Fremdscham, aber auch irgendwie sympathisch.
Ja, ne? Irgendwie versucht sich der Film da an Humor, ne?
Ja, ja.
Das Geile ist, er zieht sich ja schon mal aus, geht so aufs Bett. Und davor, eigentlich sollte er sich mit Deo einsprühen, aber ich glaube, er pudert sich ein.
Er pudert sich ein, ja, und dann springt er durch die Deo-Wolke so ein bisschen durch.
Ja, ja, Wahnsinn. Ja, und dann,
er ist halt mega aufgeregt, Mann.
Und dann ist er mega aufgeregt, weil die beiden haben halt diesen Pakt, dass sie nach dem Abschlussball gemeinsam Sex haben, weil es ist ja total peinlich, wenn man dann nachher auf die Uni geht und man ist noch Jungfrau und darum zieht man das jetzt durch. Und das ist natürlich auch irgendwie schön, weil er sitzt da auf dem Bett und man sieht, er ist total nervös. Und dann kommt fucking Britney Spears
in Unterwäsche rein. Alter, und aber wie? Da habe ich gesagt, sie sieht auch genauso aus, als wenn das ihr erstes Mal gewesen ist. Weißt du? Also, das ist ja hotter as halt. Es ist halt, klar, man muss da halt auch im Klischee der Darstellerin bleiben halt.
Der Film ist übrigens ab 6, ne?
Der ist ab 6, ja.
Fand ich faszinierend.
Ja. Auf jeden Fall sagte sie nur, sagt er ja dann, nee, sie sagt zu ihm, oh, du weißt, ich weiß nicht so, es wird dann hier ein Song gespielt und so und sie sagt dann so, Mensch, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Und er sagt, so habe ich es mir genau vorgestellt. Und da dachte ich mir, wahrscheinlich ist das ein Satz, den viele Leute, Typen zu der Zeit gesagt haben halt, ne? Oder gedacht haben zumindest.
Ja, zumindest was Britney Spears
betrifft. Aber ich musste sehr lachen, dass er wirklich eine Liste hatte.
Ja, die haben eine gemeinsame Liste.
Eine gemeinsame Liste?
Die haben eine Liste mit Pros gemacht, also Kontras gab es glaube ich nicht, ne? Und
es ist natürlich hart.
Auch schon irgendwie so.
Ja, aber da passt es nicht, weil sie von Anfang an das alles, sie wird halt super sexualisiert dargestellt. Weißt du, die erste Szene ist, die tanzt ja, Madonna ist ja auch so ein Einfluss auch auf Britney gewesen und du merkst es am Soundtrack auch. Ihre erste Szene ist ja da, wenn sie dann in Unterwäsche auf diesem Bett hin und her springt und dann den Hut, den Cowboy-Hut noch auf hat und die Botschaft ist klar. Und da habe ich erstmal geguckt, wer Regie und wer Produktion gemacht hat und war dann deshalb ein bisschen überrascht, dass das Frauen alles gewesen sind. Und so halt. Und da dachte ich mir, das hätte ich mir auch vorstellen können, dass das, ne?
Dass das Mann so, inszeniert hat, ne?
Ja, so ein bisschen, das ist natürlich auch wieder Klischee-Denken und so, ne?
Ja, aber auch, ne? Auch Frauen wissen, was sich verkauft, ne?
Ja, natürlich, aber wir dürfen ja nicht vergessen, aber es ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil sie eigentlich so als Highschool-Kid, wie alt ist man am Ende der Highschool-Zeit und so halt, ne? Sie ist ja zwar mit Sicherheit, 18 oder so.
Ja, soll sie wahrscheinlich. Also wir wissen, sie sind auf jeden Fall unter 21, weil
kein Bier,
das ist ja nachher der wahre Problem, dass sie underage sind. Mhm. Aber, ja, aber diese ganze Szene war.
Ja. Das ist.
Aber sie entscheiden sich ja Gott sei Dank für die vernünftige Lösung. Nee, wir machen das jetzt nicht.
Lucy entscheidet sich für die vernünftige Lösung.
Ja, aber nein heißt nein.
Also. Ja, ist ja auch richtig, aber trotz alledem muss ich sagen, hatte ich ein bisschen Verständnis für den armen Jungen, ehrlich gesagt.
Na klar.
Ne? Ja. Also, es ist nicht betrunken, wie sich das gehört hat, ne? Das ist schon so ein bisschen American Pie-ig halt, ne? Auf eine sehr harmlose Art halt, ne? Trotzdem fand ich Justin Longs Performance ganz witzig, ehrlich gesagt.
Der hat das Comedy-mäßig ganz
gut gemacht. Das hat er Comedy-mäßig vom Timing gut
gemacht. Und es gibt ja auch so einen Einstieg, also, ne, es geht halt ums Erwachsenwerden.
So. Genau. Auch dieses, dass die sich so untereinander so nicht mehr so viel zu sagen haben. Auch wie gesagt, ich habe diese Bitchigkeit von Kit, die dann dieses, ist unsere Jungfrau und die ist ja so, Mädchen, rühr mich nicht an und so, und ich treffe mich ja schon, ich will ja nur heiraten. Die wird halt schon extrem negativ dargestellt halt, ne? Umso mehr ging das ja so ratzfatz, dass die sich dann doch, nachdem sie sich geeinigt haben, wollen wir nach dem Abschlussball nicht doch mal in der Kiste, noch mal, wie wir es uns vor 10 Jahren versprochen haben, diese Zeitkapsel ausgraben. Das ging dann ein bisschen sehr ad hoc, ehrlich gesagt.
Ja, Mimi quatscht ihn noch an, ne? Weil Mimi hatte das, glaube ich, voll auf dem Schirm und quatscht dann beide noch an. Sie sagen, nee, machen wir nicht. Aber sie treffen sich halt doch, graben dann dieses Ding aus. Das ist dann am Ende der Auslöser, dass sie sich dann auch alle zu Ben ins Auto setzen, den ja Mimi quasi organisiert hat.
Ja, aber das Geile ist aber, ich finde auch Bens erster Auftritt ist ja auf diesem Abschlussball, ne? Und ich finde diese Szene so lustig, wenn Kit und ihre Mädels da über den reden, ne? Und dann siehst du halt Anson Mount, wie er da oben steht und Gitarre spielt und so wie Weiland im Bronx erst getan hat bei Buffy.
Du musst dich auch total dran
denken. Ja, dann unten diese Mädels, die sich über ihn unterhalten, der soll im Knast gesessen haben. Nee, das glaube ich nicht. Doch, das sagt man so. Weißt du, das Getratsche geht so rum.
Er soll wen umgebracht
haben. Er soll wen umgebracht umgebracht haben. Und dann steigt ihr zu mir ins Auto. Was seid denn ihr für Verrückte? Das finde ich super, dass sie diesen Meta-Gag dann später aufgenommen haben. Aber das Witzige war, dass die Mädels einfach nur auf und ab gesprungen sind während dieses Dialogs. Weißt du? Dann dachte ich mir, das hat überhaupt nicht zum Takt oder der Musik der Rockband da auf der Bühne gepasst und so. Aber dieser Abschlussball, so dieser Weg von der Highschool, das ist in Amerika anscheinend wirklich ein Riesending. Ne? So ein Riesen-Event und das haben wir irgendwie ja nicht bei uns. Oder eher so, ja, ich glaube eher so ab bestimmt nicht. Also ich hatte das nicht so einen Abschlussball. Nee. Ich habe mal Security gemacht bei irgend so einem. Da hat mich einer über eine Motorhaube geworfen. Ich bin auch ein schlechter
Moment, Kind. Das müsste umgekehrt gelaufen
sein. Nee, ich bin einfach dafür nicht gar. Ich bin eher ein Lover als ein Kämpfer. Weißt du? Habe ich dem Typen gesagt, aber es hat ihn nicht abgehalten.
Weißt du? I'm not security.
Hab gesagt, ja, so ein bisschen. Das ist die süßeste Security, die wir je erlebt haben. Oh, du hast ja so weiche Hände, ich sag's dir. Naja, auf jeden Fall ist es so, wenn die da dieses Auf und Ab, der ist ja voll süß. Und dann setzen die sich halt zu ihm ins Auto. Wir erleben ja auch Pete, also den Vater, Dan Aykroyd, dass der so diese Verlustängste hat und der hat für sie ja schon so einen Job klar gemacht. Sie soll gleich nach der Uni ins Krankenhaus und so.
Bei einem Arzt arbeiten.
Beim Arzt, er hat dann dem Arzt
immer Rabatt. Medizin studieren wohl auch.
Genau, ne? Genau, er hat dem Arzt immer einen Rabatt beim Auto machen gegeben und deshalb kann sie ja wohl das machen und so.
Genau, er ist ein ehrlicher Mechaniker auch. Ne?
Ehrlicher.
Ein ehrlicher Automechaniker, ja. Der hat auch so ein Automechaniker-Shirt an und ja.
Er ist so einer, der eigentlich, der, also das Tooltime-Konsument ist der. Halt, ne? So ein ganz klassischer halt, ne? Natürlich wird das noch mit der Mutter thematisiert, dass sie irgendwie mit 3 Jahren. Also, aber auch, ich fand das total hart, wo sie sagt: Mensch, Mom, sie wollte mich nie sehen. Oder nein, sie ist gegangen, als du 3 Jahre alt warst und so. Hatte nie Interesse, dich kennenzulernen. Da habe ich gedacht, da kommt der Twist, dass die längst tot ist und so. Ne? Aber nee, ist ja nicht.
Nee. So kurz zum Roadtrip, bevor wir auf weitere Szenen eingehen. Der Trip an sich besteht ja eigentlich nur darin, dass sie in diesem Cabrio sitzen.
Ja.
Es ist immer gutes Wetter.
Ja, wie sich das gehört. Deshalb kann man das Verdeck unten lassen.
Und sie singen zum Musik im Radio. Das ist ja der Trip an sich, ne?
Ja.
Und ich hatte mir erst überlegt, oh krass, die spielen da ja ganz schön viel Musik. Ich schreibe mir die jetzt alle raus. Beim 5. Lied habe ich dann gesagt, nee. Das lasse ich.
Also, nee.
Also es gibt da schon viele Musikreferenzen, die auch sehr stark in die Zeit passen. Das finde ich auch cool. Also, dass sie da nicht irgendwie irgendwas von 10 Jahre vorher genommen haben oder von 50 Jahre vorher.
Zeitgenössische Sachen.
Ne? Ja. So einfach zeitgenössische Sachen, das passt ganz gut. Und das ist alles so Softrock.
Ja. Meistens. Ne? Ja. Aber es passt zu dem Vibe von dem Film, genau, ehrlich gesagt. Ja. Ne?
Und einmal ist es Justin Timberlake, das finde ich ganz lustig.
Bye, ne?
Genau.
Genau. Witzigerweise war sie ja mit Justin Timberlake später zusammen.
Ganz genau.
Ne? Das ist ja faszinierend. Aber nichtsdestotrotz, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich irgendwie hart so ein bisschen getriggert, dass Anson halt wirklich aussieht, wie als wenn er mindestens der sehr viel ältere Bruder von den dreien ist. Ehrlich gesagt. Also ich dachte mir schon so, also wenn ich die gesehen habe, hätte ich ihn echt gefragt, sag mal, bist du älter oder nur größer?
Hä? Ja, und er sieht auch echt nicht aus wie der harte Rocker.
Überhaupt nicht. Also, das soll er ja auch.
Er sieht
auch
aus wie Enrique Iglesias.
Ja, was hast du denn gegen Enrique Iglesias?
Ich habe gar nichts gegen Enrique Iglesias, aber es
ist nicht Enrique Iglesias? Ist das nicht Enrique Iglesias gewesen?
Ja, sag ich doch.
Ah, okay, Enrique Iglesias. Hero finde ich immer noch toll.
Ich auch.
I can be your hero, baby.
Mit dem Lied sind die 90er gestorben.
Zu Recht.
Ja. Das ist ein guter Song. Der große Schwan, das ist der Schwanengesang der 90er. Hero von Enrique Iglesias.
Mit Jennifer Love Hewitt. Auch das passt zum Schwanengesang der 90er Jahre.
Das passt doch. Das Video passt auch zum Film.
Absolut. Ja. Ne?
Aber wir schweifen ab.
Wir schweifen ab, ja. Auf jeden Fall ist Ben ja dann auch immer so ein bisschen genervt und so von dem, wenn die Mädels dann ihre Musik hören. Das lässt er denen auch keine 5 Minuten zu und so. Ne? Trotzdem. Er bietet denen ja so Zelten dran. Also er hat Schlafsäcke dabei, das sagt er ja schon zu Beginn. Aber die wollen
Gut vorbereitet, der Mann.
Aber trotzdem gibt es gemischte Zimmer. Das fand ich schon geil, dass Lucy und Ben im selben Zimmer schlafen. Ne? Das ist irgendwie, habe ich mir gedacht, die erzählen sich da ja noch rum, dass der im Knast gesessen hat. Das ist immer gut vor der Zimmerverteilung zu wissen. Halt, ne?
Ja, das mit den Zimmern ist ja auch so eine kleine Aufstiegsgeschichte. Die Zimmer werden ja immer besser.
Mhm. Ja.
Je weiter sie auf dem Roadtrip sind, weil erst haben sie ja gar kein Geld. Und dann stellen sie fest, oh, scheiße, wir haben ja gar kein Geld.
Ja, nee, das Geld wird ja das Problem auch, als die Kühlung des Wagens hochgeht, ne?
Genau.
Und dann Ben nur so ein bisschen so sagt, ja, das ist entweder das oder das oder das, so wie so ein Typ, oder wie so ein Typ, der nicht zugeben kann, dass er den Weg nicht kennt, weißt du? Dann immer sagt, geradeaus bis zum Ende und dann hinten rechts weiter, Stern von links und voller Energie bis zum Morgengrauen. Halt, und dann ist aber, wir erinnern uns ja, Lucys Vater ist ja der Tooltime-Gucker. Und der ist ein Automechaniker und das hat sie von dem gelernt. Die wusste gleich, was ist die Kühlung. Die Kühlung ist defekt. Sie muss nur an diesen Schlauch fassen und man sieht auch unten, dass Kühlmittel ausgelaufen ist und so.
Ich glaube, derweil kann Anson Mount auch mal wieder sein Shirt wechseln, weil das ist ja so seine Hauptaufgabe im Film.
Das Shirt wechseln, damit man dieses geile Flügel-Tattoo auf seinem Rücken sieht, was Anson Mount haben wollte in dem Film. Er wollte unbedingt tätowiert sein und es ist ein Tattoo, was Anthony Kiedis hatte, von Red Hot Chili Peppers, von dem ist das inspiriert.
Gott.
Ja, entschuldige, ein bisschen tiefer reingeguckt in die ganze Geschichte.
Nee, ne? Das finde ich okay. Ich finde es ein bisschen peinlich, dass er ins Mount ist. Ja, egal.
Aber er
kann, ich wollte sagen, er kann es tragen, aber Shirt wechseln ist ja das Gegenteil von tragen.
Er wechselt ja das Shirt, nicht das Tattoo. Aber weißt du, was ich geil fand? Die Idee ist, okay, das Auto ist jetzt kaputt, die Kühlung, wir brauchen Geld. Ne? Mhm. Was macht man da? Hey, wir gehen in eine Karaoke-Bar, da singen wir und da kriegen wir dann Geld. Ja? Obwohl.
Wer
kennt's
nicht?
Ja, erstens ist Karaoke nicht einfach, dass du da besoffen stehst und sagst, kann ich Neil Diamond bitte singen und so oder Manilow halt, ne? Aber offensichtlich ist es ja so ein bisschen das Publikum, wenn es gut findet, wenn es schlecht findet, soll es das sagen, wenn es gut findet, soll es Geld geben, ne? Ne? Und dann.
Es ist auch irgendwie so wie Wetten, ne?
Ja, das ist so ein bisschen Karaoke ist ja eigentlich, dass du irgendwie, da steht eine Karaoke-Maschine, alle picheln sich dazu und dann irgendwann, wenn du den dritten Humpen drin hast, stehst du auf und sagst so, wenn ich schon schwingt mit dem Mikrofon in Richtung Bühne gehe, weißt du? Also, wenn ich schon sage, sie bestrafen nicht mich, wenn ich nicht singen darf, sie bestrafen die da. Ne? Ne, und das ist ja eher sowas wie so ein kleiner, ja, so ein Song-Contest oder so, also in Kleinheit, ne? Und dann ist ja erst Mimi die Sängerin vorne und die beiden Mädels sind ja nur so Background, kriegt das aber nicht hin und also muss Britney, die schon so angezogen ist, wie als wenn sie gleich einen ganz großen Auftritt hat.
Ne? Ja, Kit hat die auch noch sexy zurechtgemacht, alle.
Ja.
Ich glaube, in dem Shot ist Mimi auch definitiv nicht mehr schwanger.
Nee, ich glaube, da ist es vorbei mit dir. Also das ist auch sowas.
Tut mir leid, aber das ist echt merkwürdig. Ja, und dann, also das ist ja auch geil. Also Mimi fängt an mit I Love Rock'n'Roll. Kriegt das nicht hin. Dann geht Britney nach vorne, aber kann auch einfach nochmal neu anfangen. Ja. Der DJ schneidet das alles mit und so. Und weiß genau, wie das jetzt laufen muss. Und dann performt sie natürlich total geil, I Love Rock'n'Roll. Und die hinterste Fukuhila mit Schnauzbart findet das super.
Und sie steht schon an der Stripperstange.
Genau, sie geht an die Pole Dance Stange und all das. Und und das bringt Geld.
Ja, überraschenderweise, aber das, weißt du, es passt, es ist halt, also sie macht schon sehr hohe, sehr schnelle Sprünge, so, weißt du, das sind immer die Momente, wenn Lucy nach hinten tritt und Britney nach vorne kommt, weißt du, weil das passt irgendwie so, dass sie da so Selbstbewusstsein ist und pipapo und das ist ja schon ganz cool, aber es ist natürlich sehr, ne, auf Typecast halt, ne.
Ja, das hast du ja vorher auch, also ne, du hattest das ja mit der Szene, wo sie dann im Schlafzimmer in den Löffel als Mikro singt, du siehst, die Frau kann tanzen. So.
Ja, absolut.
Die kann besser tanzen als eine 17-Jährige.
Ja, das natürlich. So. Da fällt mir übrigens ein, ich musste noch ganz kurz noch zu dieser Justin Long Bed-Szene, da muss ich noch einmal zurückspringen, weil ich das wirklich witzig finde. Wir haben ja gesagt, er hat sich so vorbereitet, ne, so, ne, also stand da schon gesixpackt und so und im einparfümiert und bevor sie rauskommt, hat er sich noch bekreuzigt. Das fand ich einfach eine so tolle Geste.
Dass er sich bekreuzigt der Film hat auch so eine gewisse Biederheit, die sich trotz allem durchzieht, ne, das ist schon.
Absolut.
Die wollen wirklich alle ansprechen, ne, die wollen. Die ansprechen, die sich bekreuzigen, die wollen die ansprechen, die vielleicht doch mal ein Gläschen Alkohol trinken. Und, das wird so eine ganz komische Mischung. Ja,
das sind wahrscheinlich auch so die Spagats, die solche Filme machen. Ich habe immer das Gefühl, es gibt ja tausende Filme, wo Jungs, Männer so einen Roadtrip machen. Von Stand By Me bis über gleichnamige Filme und so halt. Ne? Und ich habe immer das Gefühl.
Von Dusk Till Dawn.
Immer das Gefühl, dass es irgendwie so bewusst so, vielleicht irre ich mich, aber ich habe immer das Gefühl, das ist so halt auch irgendwie für die Protagonisten gemacht. Mhm. Ne? Und dieser Film versucht so ein bisschen was für die Jungs und ein bisschen was für die Mädels zu haben. Ne? So rein von meinem Gefühl her. Ich habe immer gedacht, okay, das ist jetzt die Szene wieder, damit der Typ drauf geht, ne? Und das ist wieder die Szene, wo das Mädel toll findet. Also vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich habe das irgendwie, ich fand das, ich glaube, da tut sich der Film schon ein bisschen schwer.
Halt, ja, nichts an dem Film ist, wir möchten eine Geschichte erzählen. Alles an dem Film ist, wir möchten hier die ansprechen, wir möchten hier den ansprechen.
Ja.
Niemand hat die Idee, ich habe eine gute Story und möchte darüber einen Film mit Britney Spears machen.
Das wird's definitiv nicht gewesen sein.
Das ist nicht passiert.
Ja, es ist halt im Prinzip das Beisein, das ist der Werbeclip für die Karriereänderung. Im Prinzip. Ja, das ist dieses Not a Girl, Not Yet a Woman ist tatsächlich schon so ein bisschen bezeichnend gewesen halt. Ne?
Es gab eine tolle, das schiebe ich mal ein, es gab eine tolle Rezension in der Washington Post zu dem Thema mit dem Kernsatz zu dem Film Not a Music Video, Not Yet a Movie.
Oh, das wäre auch ein geiler Folgentitel.
Das trifft es eigentlich ganz gut, finde ich.
Ich hatte mir als Folgentitel aufgeschrieben, Britney zwischen Glitzer und Existenzkrise.
Ja, pass auf. Der hat ja auch drei Titel. Also.
Ja, ja, ja. Nee, aber dann auch so diese Szenen, wo dann die Typen sie dann, ne, wo, weißt du, dann ist ja, es hat ja, Ben zählt ja dann das Geld, was die quasi ersungen haben. Dann kommen die Typen zu ihm und sagen, sag mal, sind das deine Mädels? Und er sagt, nee. Oder bist du mit denen hier? Und er sagt aus irgendeinem Grund, nee.
Aber ja. Das ist mein Geld hier. So. Hm?
Genau. Genau. Das ist mein Geld hier, aber ich habe mit den Mädels nichts zu tun und so. Also dann gehen die ja hin, tanzen sie an und natürlich muss er den Typen dann verprügeln und so, ne? Ja. Und ehrlich gesagt habe ich danach auch nicht verstanden, warum plötzlich er so sauer auf die ist. Die fragen ihn ja dann auch und so. Und er hat dann so eine Phase, wo er irgendwie total sauer auf die Mädels ist.
Ja, jetzt ist er wieder schnippisch, ne?
Ja, habe ich nicht verstanden.
Ben ist auch total launisch. Es ist ja auch so geil. Es gibt ja, kommt das jetzt, wo er dann im Auto einpennt?
Ja, 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 genau.
Und sie klauen ihm dann den Schlüssel.
Und fahren und selber.
Fahren halt selber. Mhm. So, und das war ja tabu, ne? Also Ben hat etabliert, so, nein, ihr dürft mein Auto nicht fahren, weil das ist mein Auto.
Ich bin der Mann.
Ich bin der Mann und Frauen dürfen mein Auto nicht fahren. Aber er schläft halt so tief und fest auf der Rückbank dieses Autos, dass man ihm Schlüssel klauen kann, dann kann man losfahren und der merkt das einfach nicht.
Nee.
Also der muss ja drei Flaschen Jim Beam drin gehabt haben oder was?
Absolut, immer, oder?
Dass das absolut funktioniert hat. Und dann wird er ja wach, während der Fahrt und dann müssen die irgendwie anhalten und dann dreht er komplett durch und rennt in die Wüste und tritt in den Staub und wirbelt Staub auf und sagt, nein, das geht nicht und ihr hört immer Popmusik und das ist ganz schlimm.
Das ist echt voll schlimm, Alter. Vor allem, weil er halt so Ende 20 ist und so.
Ja.
Weißt du, weil er da sich dann geht ja dann, die haben ja immer noch die Diskussion, dass der im Gefängnis gesessen hat und so, ne?
Genau.
Und dann geht Lucy ja hin und er sagt so, naja, ich bin jetzt hier seit Tagen nur mit Mädchen zusammen und die reden Mädchensachen. Und höre nicht meine Musik. Ne? Und das Einzige, was ich noch habe, ist mein Auto. Das habe ich jetzt nicht mehr, weil ihr es gefahren habt. So, und da dachte ich mir, alter Junge, ne? Was geht denn mit dir ab und so halt. Ne?
Und an der Stelle im Film, ich habe mit meiner Frau zusammengeguckt, haben wir eine Theorie entwickelt, nämlich, dass Ben tatsächlich ein Killer ist.
Ja.
Und er hat so eine Tarnstory und es gibt so einen zweiten Film zu Crossroads und der verschwindet ja auch ständig, ne? Der geht immer weg und
stimmt,
kommt wieder.
Ja,
und,
ja,
so.
Ja, ja.
Und in der Zeit macht er irgendwie so Jobs für seinen Paten und knallt Leute ab.
Und dann, wenn einer sagt, wo waren sie, hat er immer drei Zeugen dabei.
Ja,
ne?
Genau.
Und, ja, ja, ja.
Und da haben wir uns überlegt, boah, wäre es geil, wenn es diesen Film auch noch geben würde. Der so quasi das dunkle Crossroads wäre.
Ja, es geht ja da um Kreuzung. Ja, es ist ja, die andere genau. Seite der Kreuzung. Ne?
Ja, genau.
Ich habe mich sowieso gefragt, warum er das eigentlich macht. Also
Ben oder Anson Mount?
Nee, ja, also Anson Mount, weil ihn Robert De Niro bequatscht hat. Hätten wir alle ja gesagt, ja. Wahrscheinlich. Aber warum hat Ben das eigentlich gemacht? Bekommt der Geld dafür oder wollte der da auch hin?
Ja, der wohnt da ja. Der hat da noch eine Wohnung in L.A.
Ach so.
Keine Ahnung, warum der in dieser Kleinstadt gelandet ist. Das weiß ich nicht. Vielleicht war da der Knast, aus dem er rausgekommen ist.
Wo man nur sagte, wir erinnern uns, er war der Gitarrist der Band und auch das genau, wurde noch erwähnt.
Dann ist er in diese Band gegangen und dann war er da halt.
Aber da hat er nur ausgeholfen, hat er gesagt. Ja. Er hat bei der Band an dem Abend nur ausgeholfen und so. Konnte aber sofort das Set und so mit der, er weiß ja nicht, nur vielleicht ein bisschen länger und so. Das war schon witzig. Auf jeden Fall sprechen die ja dann die Sache, dann sprechen sie ihn ja auch drauf an mit dem Gefängnis. War, ob er nun wirklich im Gefängnis gesessen hat, weil ne, es gibt so die Gerüchte, dass er halt so jemanden getötet hat und so. Ne? Und er sagt
kriegst
dann
du das, kriegst du das, ich habe es nicht verstanden, kriegst du dieses Verbrechen noch zusammen, das
er also, begangen er hat? Gesagt, er hat gesagt, seine Stiefschwester, er war in der Schule, und seine, das, pass auf, er hat gesagt, in der deutschen Synchronisation wohlgemerkt, er hat gesagt, er war in der Schule, dann hat ihn seine Stiefschwester angerufen und gesagt, er muss dringend nach Hause kommen, Vater dreht ab und bedroht sie und seine Mutter kann sie nicht schützen. Dann ist er nach Hause und hat sie mit nach Ohio genommen.
Genau, und das weil ist er, die Grenze und weil sie minderjährig war, ist das verboten.
Genau, ne? Weil sie minderjährig war und nur seine Stiefschwester, aber nicht seine echte Schwester ist, darf er nicht mit jemandem einer Minderjährigen über eine Staatsgrenze. Und danach durfte er ein halbes Jahr Ohio nicht verlassen. Er ging aber da zur Schule und ist dann nach Ohio. Wie weit war, ich weiß aber jetzt auch gar nicht, wo der Anfang, wo die eigentlich wohnen. Kalifornien ist es ja nicht, da fahren sie ja hin und so, ne? Also auf jeden Fall, also hat er offensichtlich, hat es nicht in Ohio gespielt.
Also die, ne? Die haben auch expliziten Verbrechen sehr doll gesucht.
Ja, ja.
Dass man begeht, also ist ja ehrenwert, ne?
Ja,
also,
was,
ne, er hat seine Stiefschwester gerettet und so. Ja. Alles gut, fürs Drehbuch haben sie offensichtlich ein Verbrechen gesucht, das irgendwie edel ist.
Ja, aber auch irgendwo, so. Ja, aber ich hab's auch ehrlich
aber gesagt. Aber auch irgendwie sehr wild.
Nee, ich dachte auch schon, auch sehr, vor allem danach, dass mit seiner Schwester übertreten der Grenze. Und die, und der Vater hat sie hat ihn angezeigt natürlich so. Und ja, und deshalb hat er, durfte er 6 Monate Ohio nicht verlassen, was für viele sicher eine Strafe gewesen wäre. Ne? Und ja, und das ist so ein bisschen, das ist so was, weil ich habe überlegt, was ist denn eine gute Sache, wenn du mal im Knast bist? Was ist ein gutes Verbrechen? Es darf nicht, du darfst nicht, es darf nicht zu krass sein. Weil dann erwartet man auch das was von dir. Aber du darfst, es darf auch nicht so sein, dass die Leute sich über dich lustig machen. Ne? Und da habe ich mal so ein Interview mit jemandem gesehen, der lange im Knast gewesen ist. Und der sagte, im Zweifelsfall sagst du, fahren ohne Fahrerlaubnis. Da dachte ich mir, okay, sowas wäre es gewesen.
Das ist auch nicht so heroisch.
Nee, ist auch nicht heroisch, also, aber da als sag mal, ja, mich würde man auch nicht von meinem Ross trennen können und so, weißt du?
Ne? Was ja ganz interessant ist, ist aber das schwingt immer nur so unten im Film mit. Die kommen, also da ist ja alles dysfunktional in diesen Familien.
Ja.
Also er hat offensichtlich eine dysfunktionale Familie, wo der Vater, die Stiefschwester irgendwie und solche Geschichten. Lucys Familie ist kaputt, weil die Mutter irgendwie abgehauen
ist. Als sie 3 war, das ist 15 Jahre her.
Genau. Kids Familie, also die Eltern, das sieht man ja am Anfang, die sind ja auch irgendwie total seltsam und wollen einfach nur, dass sie lächelt und irgendwie funktioniert. Und Mimi hat keine Familie, ist aber jung und schwanger und so. Also es sind ja alles so dysfunktionale Geschichten im besten Sinne. Es wird nicht so richtig was draus gemacht.
Nee, bei Kind, obwohl das ja Anleihen gibt, die sind ja dann das erste Mal dann, wo sie draußen campen, wo sie sich diesen Sonnenuntergang ansehen und dann sagt, dann heißt es auch, wir suchen uns ein Hotelzimmer. Ah, nee, hast du, wie viele Schlafsäcke hast du? Sagt er, zufällig 4.
Ne? Und 3 Zelte.
Und 3 Zelte habe ich. Gut. Und dann erzählt ja Kit genau diese Geschichte auch, dass sie irgendwie 3-mal nicht im Sommercamp war, sondern sie war im Diätcamp, weil sie früher so ein bisschen dick gewesen ist und das hätte ihre Mutter, wäre das die größte Strafe und deshalb wäre sie auch jetzt so oberflächlich. Weißt du, da hat man die Oberflächlichkeit von ihr, die sie jetzt hat, darauf reduziert, dass man gesagt hat, sie war früher so ein bisschen dicker, musste dann 3 Jahre in Folge in ein Diätcamp. Auch eine geile Sache, das ein Diätcamp. Ne? Und dann, das ist meine größte Sorge, eine sanfte Steigung. Auf jeden Fall, allein das, und das wird darauf reduziert, dass sie so eine arrogante Bitch geworden ist, so ein bisschen, weil sie mal dicker gewesen ist und nach 3 Jahren Diätcamp, da ist sie geläutert, aber die Mutter hat sie immer noch nicht gut gefunden und so. Und deshalb wäre sie so geworden, wie sie ist. Ne? Und deshalb möchte sie nach Kalifornien, wo sie ihren Verlobten trifft, damit sie endlich eine Ehrbar, der sie endlich zu einer ehrbaren Frau machen kann. Furchtbar. Also wirklich genau, so
dieser ganz schlimm. Genau, der ist ja auch schon etabliert über den Film als jemand, den sie nur vom Telefon eigentlich kennt und der wohl nicht so gut zuhört.
Also total habe ich auch nicht verstanden, warum sie zu dem unbedingt möchte und, ne, und den heiraten möchte.
Das ist ihre fixe Idee.
Ja, der ihr auch sagt, wenn sie dann, ich bin jetzt wegen dir in L.A. und er sagt, heute habe ich aber keine Zeit und ein Kumpel ist hier, komm morgen. Ne, das hat mich auch so. Und dann wird sie auch noch so geil dargestellt, wo die schlafen ja draußen und dann gibt es so eine Szene, wo sie dann am Lagerfeuer sitzt und dann sagt, wo ist denn das Klo? Ja, und dann sagt sie, überall.
Nein. Echt? Ist das im Deutschen so?
Ja, in Deutsch sagt sie, wo ist das Klo?
Weil Britney sagt irgendwie third wash to the right.
Ja, also, sie sagt irgendwas mit da hinten oder so halt. Ja. Ne? Nee, auf jeden Fall, Britney schreibt ja dann noch diese Gedichte, die diese Grundlage für diesen
Not-Girls-Song ist. Jetzt entsteht nämlich, also das müssen wir jetzt auch mal würdigen, das ist die Origin-Story von Not a Girl, Not Yet a Woman. Und diesen Song schreibt jetzt Britney am Feuer neben Ben.
Genau. Da schreibt sie es in so ein Notizbuch. Ja. Und witzigerweise, sie rezitiert das ja. Und später, etwas später im Film, macht er ihr ja einen Song daraus. Ne? Genau. Er begleitet sie ja auf der prägendsten Szenen des Films, wenn er am Klavier sitzt. Und, aber das, weißt du, was ich das Geilste aber an dieser Szene finde? Also, sie sitzt da neben ihm und hat dann am Lagerfeuer dieses Gedicht. Sie hat ja da noch von einem Gedicht geredet, ne?
Ja.
Und diesen Text geschrieben, ne?
Was Britney schreibt? Also, Lucy schreibt.
Lucy Puse, schreibt, ne? Genau, sie schreibt das. Und später.
Lyrik.
Auf dem, genau, Lyrik. Und später ist sie auf dem Hotelzimmer und er kommt rein und sagt: Zeig mir bitte nochmal das Gedicht, was du mir vorgelesen hast, weil er da diesen Song mit ihr machen möchte. Und sie gibt ihm ihr Notizbuch. Und er reißt die Seite raus. Das finde ich total geil. Er reißt die Seite raus, nimmt sie an der Hand, my ass, ne, Übergewicht, ass fuck, und nimmt sie mit und geht mit ihr in irgendeinen Raum, wo ein Piano steht. Ne?
Und in einem tollen Raum mit ganz vielen Fenstern und so.
Ja, das sieht total super und edel aus. Und da sagt sie, ist das alles? Und er sagt, na bitte, wenn das alles wäre das ja total enttäuschend. Und ich sage, what? Ne? What? Die lässt du für dich abends in Karaoke-Bars singen? Und jetzt, wo ist das Geld dafür her? Und da hat er halt diese Szene, wo er das spielt und sie singt und die beiden sich dann küssen.
Ja.
Ne? Und das ist wohl diese Piano-Szene und dieses Küssen, das ist dann wohl eine der prägendsten Szenen. Da haben sie sich allerdings noch nicht erkannt. Das kommt erst später.
Das kommt später, genau. Ne? Und vorher am Lagerfeuer, als sie dieses Gedicht ja quasi schreibt, da wollen sie sich ja küssen, aber dann wird Mimi von einem Moskito
getroffen. Aber
das klappt dann nicht, ja.
Es ist ja noch, sie hat ja immer noch kurz diesen Exkurs, dass sie eigentlich ja zu ihrer Mutter möchte und unterwegs rausgelassen werden möchte halt. Ne? Und da wird sie auch rausgelassen und sie geht dann quasi an das Herrenhaus.
Darf ich kurz nochmal vorher, weil es gibt vorher noch den Twist, in Anführungsstrichen, dass Mimi nämlich den beiden anderen Mädels erzählt, dass ihr Kind gar nicht von dem Scheißtypen ist, von dem alle denken, dass er es ist, sondern noch von viel schlimmeren Typen, der sie nämlich abgefüllt und vergewaltigt hat und sie ist schwanger geworden. Und da dachte ich auch, das ist ein wichtiges Thema.
Ja.
Und Gewalt gegen Frauen ist ein wichtiges Thema.
Absolut.
Und Vergewaltigung auch. Aber es passt null in diesen Film.
Nee, es passt null auch, wie es beendet wird. Verpasst da nur.
Und das ist noch schlimmer.
Und das ist noch schlimmer?
Noch schlimmer, ja.
Das
aber schon schlimmer, da dachte ich so, hey, was ist denn jetzt hier los? Was macht ihr denn? Wow.
Das sind Sachen, die werden tatsächlich überraschend brutal aufgelöst.
Ja.
Muss man sagen. Auch die Szene, die mit Kim Cattrall kommt. Sie ist ja, Britney, Lucy, ist ja bei ihrer Mutter, die irgendwie in einem Herrenhaus wohnt. Und
sie Kim Cattrall für 30 Sekunden Text engagiert haben. Für
30 Sekunden Text, die aber tatsächlich vom Optischen ein bisschen aussieht wie eine 20 Jahre ältere Version. Also sie führt sie ins Haus rein und dann gibt es Kinderfotos von ihr mit ihren beiden Söhnen. Die aussehen, als wenn sie an dem Tag gemacht wurden, als die dann gedreht haben, weil sie genauso aussieht. Es fehlt nur noch, dass sie die Kleidung anhat. Weißt du? Ich hatte letztens ein Bewerbergespräch. Also ich nicht, sondern jemand hat sich beworben und ich habe dieses Gespräch geführt. Und der hatte dieselben Sachen an wie auf dem Bewerbungsfoto. Das hat mich total irritiert. Und sagte auch, ja, ich dachte, damit sie mich gleich gut erkennen. Dachte ich mir, oh, das ist ein Einsatz.
Ne? Ja, wer soll denn sonst kommen?
Ja, total gut. Na, auf jeden Fall, das Clownskostüm war vielleicht ein bisschen drüber, aber mein Gott. Nee, aber es sieht sieht ja Schmuck aus. Auf jeden Fall hat sie wirklich halt diesen kleinen Moment, wo sie sagt, ja, du, aber eigentlich wird diese Szene auch mittendrin abgebrochen und so halt. Ne? Wir sehen eigentlich nur, dass die so ein reiches Leben, so eine verwöhnte Bitch ist irgendwie. Entschuldige, ich muss ein bisschen hart zu ihr sein. Und dass sie den guten Pete hängen gelassen hat, obwohl ich nicht weiß, wie die zusammengekommen sind. Allein so vom Typen waren die sehr unterschiedlich
halt. Ja, ne? Vor allem, wir sehen ja diese Aussprache einfach nicht, ne?
Ja.
Das fand ich frech. Das fand ich wirklich frech. Also das war jetzt don't show, don't tell.
Ja.
Sie geht da hin und der eigentliche Grund, die eigentliche Aussprache wird einfach nicht gezeigt.
Weil die keine Zeit hatte, Kim Cattrall. Die war wirklich
vielleicht,
nur
ja, ein paar Stunden sie hatten da. Angst, ja, dass Kim Cattrall schauspielt und Britney da nicht mitkommt.
Ja, das vielleicht, ja. Aber ich muss auch sagen, andererseits fand ich es irgendwie mal ganz angenehm, dass es nicht so war, dass sie bei der Mutter ist und der Vater weg ist, weil meistens wird das ja oft so dargestellt.
Das ne? ist klar, ja.
Hier war es mal andersrum, macht es auch nicht besser und so, ne? Und weil sie ja, andererseits macht es in dem Kontext des Films auch mehr Sinn, weil sie ja eben nicht so werden möchte wie ihre Mutter, ne?
Das ja, aber man hätte schon, also man hätte die Konfrontation, also darauf lief doch der Film eigentlich hinaus.
Ja.
Also es war ja ihr Traum, ihre Mutter mal zu sehen und das nicht zu zeigen, sondern dann nachher, wie sie dann da irgendwie einen Zusammenbruch im Bad hat und Anson Mount kommt rein, Ben kommt rein. Und fragt sie, was denn ist. Und dann sagt sie ja auch, dass ihre Mutter ihr erzählt hat, sie war schwanger, aber ihr Vater wollte, dass das Kind gar nicht kommen. Und
ja,
hat sie dann gezwungen.
Ja, sie soll, ja, sie wollte, ist, also halt die Mutter auch, wollte sie nicht, der Vater hat ja, sie überredet.
Genau so war es.
Und dann war sie weg.
Das ist auch so weird. So,
ja.
Also es ist auch wieder so eine komische...
Warum sollte sie überhaupt
keine Pro-Life-Geschichte?
Ja, warum sollte
sie mit der sie dann auch wieder irgendwelche Leute ansprechen wollen und die.
Ja, und warum sollte sie so gar keinen Kontakt zu der Tochter haben, die auch so aussieht wie eine jüngere Version von sich selbst? Ja. Ne? Also dann aber da zu stehen und so zwei Söhne zu haben, so zwei blondierte Söhne. Ne? Und wie gesagt, mich hat total rausgebracht.
Die sahen aus wie Draco Malfoy.
Ja, oder? Und das Witzige war, dass die zwei Bilder, die fast identisch aus waren, nebeneinander stehen hatte. Also, weißt du, oh, hast du nicht noch ein drittes gefunden, wo ihr in derselben Pose seid und so. Ne? Und dann, wie gesagt, das geht total über und geht halt weg, weil anscheinend Kim Cattrall nicht mehr als 5 Minuten Zeit hatte. Ne? Und dann ist dann halt diese Szene, wie du gesagt hast, wo sie ihren Freunden das sagt und die sagt ja und ihre Freundinnen sagen, wir sind aber immer für dich da, ne, und egal was deine Mutter sagt, wir sind ja mittlerweile wieder richtig dicke und ne, hat uns zusammengeschweißt und Freunde for life, ne, und aber diese Szene, wo sie das bei auf der Toilette da sitzt und so und Anson reinkommt und sagt, nicht abgeschlossen, ne, was sind das hier für Töne, ne, das ist schon ein bisschen viel, oder?
Das ist sehr viel, ja.
Aber es ist ja auch so, ich musste auch an einer Stelle, ich musste über vieles so in so Kleinigkeiten, so in Nebensätzen lachen. Es gibt ja immer noch, die wollen ja immer noch, Mimi will ja immer noch diesen Auftritt machen, ne? Dieses American Idol für Arme da irgendwie. Oder diese, was es gab da, glaube ich, noch, ich weiß nicht, ob es da schon das American Idol gab, aber sowas ähnliches. Und da sagt irgendwann Ben nur so, ich stelle mal kurz eine Band zusammen und geht weg.
Ja, dann habe ich gesagt,
geht er weg. Da hätte ich gerne gewusst, weil die hatten dann eine Band. Die hatten sogar eine Big Band.
Die hatten eine ziemlich große Band.
Ja.
So.
Du gehst doch nicht, wann hast du das letzte Mal gesagt, ich stell mal kurz eine Band zusammen und gehst weg?
Ne? Ja, der hat
auch. Er hat Connection, der wohnt ja da. Er wohnt ja da. Ja. Ne? Und dann und ist
kann
ja
Gitarre
noch,
spielen.
Und dann ist ja noch mit Kit die Situation mit ihrem Freund, den sie treffen möchte, den sie das heiraten
ist,
möchte.
Also, das ist jetzt, also ja, da.
Das ist unglaublich, oder?
Also die ganze Geschichte ist ja, Kit will zu ihrem Verlobten, möchte mit ihm reden, er wohnt in L.A., da ruft sie ihn ja aus dem Hotel noch an und sagt, hey, ich bin zufällig in L.A. jetzt und können wir uns nicht treffen? Und er sagt so, nee, vielleicht morgen. Und dann beschließt sie aber, nee, ich will den schon heute noch sehen. Und dann fährt sie mit Mimi dahin und ja, wie das so ist, ne? Sie klingelt dann da an seiner Tür, er kommt raus und stellt sich raus, er hat eine Frau da.
Er sagt, er will sie offensichtlich abwimmeln und sagt, er hat gerade einen Kumpel da, für den er gerade da sein muss. Dann hört man
behauptet
aber,
er halt.
Behauptet ja, er. Ja. Dann hörst du aber schon eine Frau im Hintergrund rufen, ob die Pizza da ist. Und dann guckt er ja auch Mimi so an und die guckt ihn so an und guckt ihn weg und guckt so ganz verschämt weg. Und dann sagt der Kid, ihr kennt euch? Ja. Was für ein Zufall, Ne?
Und er ist der Vater des Kindes.
Ja, aber also dieses Ganze, was dann passiert, ist total irre. Sie hört ja dann die Stimme von drin. Also alleine, dass er der... Mhm. Oh Gott, das ist alles so furchtbar geschrieben, ehrlich gesagt. Er ist der... Was für ein Zufall, dass der Vergewaltiger ist halt und so. Ne? Mhm. Also... Und dann ist da drin dieses Mädel und er sagt, ja, das ist, kann ich dir jetzt nicht erklären. Und dann habe ich es nicht verstanden und dann trinkt er einen Schluck aus der Flasche. Und dann guckt sie Mimi an und sieht, wie er was aus der Flasche trinkt. Und daraus schließt sie, dass er das ist.
Wegen Bier.
Ja, aber gab es da irgendwas an der Flasche, was ich nicht verstanden habe? Oder irgendein, ich meine, also Mimi muss ja gewusst haben, dass er das ist, der Freund von ihr, oder? Und da ist sie dann mit hingefahren und das ist irgendwie ganz schlimm, ehrlich gesagt.
Ja, und dann wird es ja noch schlimmer, weil dann fällt Mimi ja die Treppe runter und verliert das Kind. Mhm. Und das ist wirklich krass.
Und das habe ich nicht kommen sehen.
Das ist wirklich krass. Das ist insofern auch krass, weil sie sagt, sie wäre 5 Monate schwanger gewesen.
Ja.
Das heißt, das ist
ein
Verlust, der passiert nicht einfach so.
Nee, nein. Sondern,
ne? Und sowieso ist das total krass, sein Kind zu verlieren. Und
das ist eine krasse Härte eigentlich an diesem.
Das ist eine super krasse
Härte. Über den die total hinweggehen, ehrlich gesagt.
Und das ist dann egal.
Ja, wie das mit der Mutter dann auch am Ende eigentlich egal ist. Aber das ist ja noch eine, weißt du, sie stürzt da weißt du, das Problem ist, dass es immer wieder Sequenzen bei diesen Szenen gab, wo ich dann wieder fast schon lachen musste, so unangemessen das auch gewesen
total.
Ist.
Total, ja, Szene, weil es hat einfach überhaupt nicht in diesen Film
gehört. Weil sie sagt, also Mimi weiß, dass das der Typ ist, fährt trotzdem mit ihr dahin, sagt ihr das aber nicht vorher, nur um dann, als die sich angucken oder sie ihn nicht angucken kann, warum auch immer, Kit dann anhand der, er trinkt, Moment mal, ihr kanntet euch, ohne dass ich das weiß, und du trinkst jetzt Bier? Mein Gott, du bist der Typ, der sie auf der Party vergewaltigt. Das ist schon Sherlock. Also ich habe echt gedacht, ich habe irgendwas übersehen. Und dann sagt sie, und das ist der Moment, wo ich, das ist ganz schlimm bei so einer Szene, aber da musste ich echt ein bisschen, da sagt sie, mein Gott, das war doch die eine Nacht, wo du mit zerrissenem Hemd nach Hause kamst. Ja. Da dachte ich mir, was hast du eigentlich gedacht, ich habe mit einem Bären gekämpft draußen. Ne? Also, dann kombiniert sie es, Moment, du bist auf den einen Abend mit einem zerrissenen Hemd nach Hause gekommen und jetzt kombiniere. Und das passt aber so gar nicht da rein halt. Ne? Dann, wie gesagt, das mit dem Kind verlieren und so, dass die alle ins Krankenhaus gerufen werden, sie hat das Kind verloren. Ganz, ganz schlimm und so halt. Ne?
Und da liegt sie auch im Krankenhaus, das ist ganz dramatisch. Aber dann lobt sie Kit dafür, dass sie dem Dylan eine runtergehauen hat.
Und hat sie ihr beigebracht.
Und das ist halt... Wow, also...
Ja, ganz schlimm.
Da stimmen die Verhältnisse einfach gar nicht.
Überhaupt nicht, die geht da total drüber weg, als wenn das Einzige was wäre, wenn, ich habe mir ein bisschen das Knie verdreht, jetzt werde ich 1-2 Tage humpeln und so halt, ne? Also, das fand ich auch wirklich, Alter, das ist so eine, das sind so Härten, die der Film im letzten Drittel aufmacht, die schon krass sind und so. Ich meine, auch dann wird ja irgendwie der Vater angerufen, der zwischendurch, der macht sich ja super Sorgen um seine Tochter. Der ist ja voll auf die fixiert, der wird aber in dem Film vorher immer mal unterwegs kurz angerufen und dann immer wieder reingeht, wird aufgelegt. Da dachte ich mir, dieser arme Mann, weißt du, dann hörst du immer so Dan Aykroyd, hallo? Und dann, hey, komm, bleib doch bei uns. Okay, leg auf.
Du musst ja denken, seine Tochter ist entführt worden.
Ja, natürlich. Dachte mir, was ist denn das? Und dann kommt er ja, dann hat sie ihn ja angerufen, dann kommt er angeflogen unter Einsatz seines Ersparten. Ne, wie er auch sagt. Ich dachte mir, okay, es wird uns jetzt
noch. Wahrscheinlich hat seine Tochter inzwischen mehr Geld durch die Karaoke-Aktion als er.
Ich habe mich auch gefragt, was hätte eine Gruppe Typen gemacht, um das Geld zu verdienen für das Kühlmittel, weißt du? Wir hätten Geld gekriegt, wenn wir uns in einer Karaoke-Bar hingestellt hätten und gesungen hätten.
Wenn ich da an der Stelle hängen würde,
weiß ich nicht.
Hallo.
Von mir hättest du was gekriegt. Ich hätte was zugeworfen. Ne? Nimm dein Sold hier. Danach hat sie die Karre weiter die Straße hochgezogen. Nein, aber weißt, er kommt an, ich finde das den Satz so gut. Er kam angeflogen unter Einsatz seines Ersparten, ne? Um nochmal zu verdeutlichen, aus was für ärmlichen Helden, aus was für ärmlichen Verhältnissen die kommen und will sie halt wieder mitnehmen und sagt so, wenn wir zu Hause sind, ist alles wieder gut. Das ist ja total. Ne, hallo, ne, das ist ja, wenn du das so hörst, denkst du so, ja klar, dann ist alles vergessen, alles gut, wenn wir wieder zu Hause sind, ist alles gut und so, ne. Und dann will er die aber mitnehmen und dann verabschiedet sie sich ja kurz von Ben, der dann wieder auftaucht auf einmal, ne. Also
ja, aus dem Nichts. Der war gerade wieder einen Job machen.
Der bereit gewesen ist, dir auch dann zu sagen, ja, dann mach's gut. Ne? Wär geil. Ach ja, dazwischen haben wir, das ist ganz wichtig, die haben dazwischen auch...
die haben ja Sex.
Die haben's, das habe ich ganz vergessen. Also, die haben Sex, die haben aber schon sehr, das ist schon sehr harmlos dargestellt. Ne? Während Kit und Mimi zum Typen fahren, da sind die beiden auf dem Hotelzimmer und ziehen sich quasi voreinander die T-Shirts aus. Ne?
Und dann sieht man das Rauschen der Wellen.
Und dann erkennen sie sich.
Genau. Hat noch gefehlt, dass ein Zug in so einen Tunnel
fährt. Es fehlt nur ein Zug, genau. Es fehlt ein Zug. Oder ein Schiff auf Babylon 5 in die Sickbay einfliegt. Ja, weißt du? Genau. Ne, so, also das ist, bei Deep Space Nine ist das nicht gut. Dafür haben die nicht so, ne? Die Pylonen sind da nicht so gut, um das darzustellen halt. Ne? Nee, da ist so eine Andockrampe.
Das passt nicht so.
Ja. Aber das Witzige ist, die sind ja auch in so einem immer besser werdenden Hotel. Wie wir wissen, ne? Und da haben sie sich erkannt. Das wird natürlich nicht gezeigt und nicht angedeutet. Ne? Dann ziehen sie ein bisschen aus und knutschen. Ja. Und dann am nächsten Morgen siehst du, wie sie schlafen. Und offensichtlich
nebeneinander.
Und die Telefonnummer vom Hotel ist bekannt. Denn sie wurde ja angerufen, um ins Krankenhaus gerufen zu werden. Da habe ich mich auch, ja gut, da gab es doch schon Handys 2002, wo der Film rauskam. Ne? Natürlich. Ne? Oder?
Also zumindest diese,
Ja, Handys, also ich hatte da auf jeden Fall...
keine Smartphones, aber...
Ja, Handys, aber da war es viel überraschender, dass sie die Nummer vom Hotelzimmer hatten, die Durchwahl. Weil dann haben sie an der Rezeption angerufen. Über sowas mache ich mir dann Gedanken. Ne? Und auf jeden Fall, dann hat will der Vater die mitnehmen und der nimmt gleich alle drei Mädels mit.
Ne? Also ich sitze ja auch mit so einer Krankenschwester zusammen, wenn ich sowas gucke. Die hat sich ja auch erstmal aufgeregt, wer alles Auskunft bekommt im Krankenhaus und was das überhaupt soll. Ja.
Ihr seid die Freundin. Nein, wir sind die besten Freunde. Na dann.
Ach so, dann?
Na dann, kein Problem.
Hier das CT-Ergebnis.
Ja, das CT-Ergebnis. Sollen wir abschalten oder wollen wir es nochmal versuchen? Oh. Auf jeden Fall will er die ja mitnehmen, die Mädels, und die sitzen auch schon, die rücken auch gemeinsam schon ab. Ne, und sitzen auch schon im Taxi und dann sagt er ja immer zu ihr, wenn wir erstmal zu Hause sind, ist alles wieder wie früher, ist alles wieder gut und so. Bababa. Und dann sagt
genau, sie, er will einfach auch nur wiederherstellen.
Er will einfach nur, was war, genau. Und dann gibt sie ihm ja seine Halskette, also ne, dem guten Dan hängt sie die Halskette um und sagt, zwing mich nicht so zu sein wie sie, lass mich gehen. Ne? Also sie sagt ja im Prinzip, lass mich jetzt so gehen und meinen Weg gehen, damit ich nicht irgendwann wie Mom abhauen muss. Hm. Habe ich gesagt, auch ein harter Vorwurf, dass er schuld ist.
Ist er ja auch so ein bisschen.
Ja, wissen wir. Ja, also, gut, das kann. Ah, stimmt, er hat sie ja.
Wissen wir nicht, aber er hat sie ja schon schwierig. Auch sehr da zurückgehalten.
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall steigt sie ja dann aus, rennt über die Straße, wird überfahren, Ende.
Nein, das super.
Das passiert. Wird immer von dem Typen. Von so ein paar Typen, von Ozzy Osbourne. Genau. Weißt du? Von Ozzy Osbourne, der sagt, ne? Was ist denn das für eine Scheiße? Nein, Ben hat natürlich, wie das sich gehört, wenn Leute mit dem Taxi warten, man steht ja noch da und wartet, dann kommt sie angelaufen und dann beschließen sie, wir machen den Auftritt.
Und dann wird die Band organisiert.
Ne? Big Band ist organisiert, Auftritt ist da, Publikum ist heiß.
So ein Percussionisten, Hammer.
Richtig groß.
Also wirklich große
Band. Also ich hab mir aufgeschrieben, das, was die Bühne, also was die Band und das alles gekostet hat, war wahrscheinlich teurer als der Gewinn dieses Gesangskontexts.
Also Ben spielt ja Klavier und die Band hat trotzdem noch einen Keyboarder.
Ja.
So, Wahnsinn.
Ja, da wird nicht gekleckert oder geklotzt. Ja. Ne? Also ich glaube, er hat auch tatsächlich irgendwas instrumentenmäßig gelernt für den Film.
Dancen.
Der hat was davon gelernt. Ne?
Ja, dafür haben sie ihn halt nie gezeigt.
Ja, aber irgendwas hat er gelernt.
Vielleicht auf jeden Fall sich reingespürt.
Singt sie dann ja im Prinzip den ganzen Song. Mhm. Ja. Und es ist schon. Ist schon ein sehr emotionaler Song, muss man sagen. Ne? Schon eine schöne Popnummer und so halt, ne?
Ja.
Ne? Und aber ist jetzt auch nicht. Also das dauert dann halt schon. Vor allen Dingen, weil das hinten raus nicht nur. Also das letzte Drittel ist auch das Schwierige, ehrlich gesagt. Da hast du diese Härten mit der Mutter, mit dem Kind und pipapo, mit dem Typen und so. Und aber das ist alles sofort schnell abgehakt. Dann gibt es einmal diesen Gesing, wo die beiden Mädels, die beiden Freundin, im Hintergrund einfach nur stehen und so die Arme. Nach rechts und links, du hast
sie auch nicht. Die sind als Background-Sängerin geworden.
Ja, aber die machen ja nur.
Die sind jetzt wirklich im Hintertreffen und so, ja.
Genau. Sie singt, wird halt applaudiert, alle finden das toll, großes Ding. Und dann endet ja die endet ja der Film im Prinzip mit dieser, dass sie wieder eine Zeitkapsel vergraben. Mhm. Diesmal aber ihre Vergangenheit, sich von ihrer Vergangenheit verabschieden und jetzt sich ihrer Zukunft wenden. Ne?
Was ja eigentlich eine schöne Klammer ist, muss man mal sagen. Ne?
Ja.
Also Kit wirft ihren Verlobungsring wahrscheinlich da rein, ne? Und Lucy verabschiedet sich von ihrer Mutter und wirft ihr Ding da rein. Und Mimi, was macht die?
Ja.
Ja.
Ich weiß es auch gar nicht.
Die schließt mit ihrer Fehlgeburt und der Vergewaltigung ab. Das ist auch kein Problem.
Da wollte man echt mehr, aber das passt irgendwie überhaupt nicht zu dem Recht. Ich habe mir wirklich aufgeschrieben, ich habe mir tatsächlich hier als Notiz steht, am Ende zu ernst, um mich drüber lustig zu machen.
Ja, genau. Ne?
Das ist so, weil, weißt du, über die erste Hälfte oder das erste fast drei Viertel, da kann ich mich über vieles sehr bepissen und sage, es ist sehr harmlos. Es ist auch wirklich, weißt du, für das Publikum so ein bisschen Nostalgie, und der Film wird ja auch heute so in gewissen Altersklassen so ein bisschen auch mit nostalgisch verklärt so ein bisschen gesehen. Mhm. Er wird nicht so gehatet und so halt. Er ist eher als belanglos einzustufen. Ne? Aber so, da sind echt Härten, über die sie mal eben so lapidar hinweggehen und so halt. Ne? Und das wird diesen Härten nicht gerecht. Also absolut nicht.
Ja, ne? Vor allem passiert das ja auch Kit und Mimi, ne? Also
ja.
Mimi passieren ganz schlimme Sachen und wir erfahren ganz schlimme Sachen, aber auch Kit, die hat sich ja irgendwie so ein Leben vorgestellt, die heiratet jetzt da diesen Typen
und
ist so ihr Ding, und dann stellt sie halt so fest, ja scheiße, das bricht jetzt alles für mich zusammen, und das mit Lucy und ihrer Mutter ist scheiße, aber sie kannte sie halt vorher nicht, also die Frau, die not a girl, not yet a woman ist, die am wenigsten in diesem Film durchmacht und am wenigsten lernen muss, ist eigentlich Lucy.
Ja.
So. Und trotzdem steht sie am Ende so da, als wäre sie jetzt diejenige, die am meisten davon eine Heldenreise durchgemacht hat.
Ja, ja.
Und das stimmt einfach nicht.
Nee, überhaupt nicht. Aber sie ist halt der Star.
Aber sie ist Britney Spears.
Sie ist Britney Spears, sie ist der Star, ist auf dem Peak ihrer Karriere.
Ja.
Halt, ne? Und das ist halt das Star-Vehikel dafür so ein bisschen. Ne? Das merkst du total. Und ich muss sagen, also die schauspielerische Leistung von ihr ist natürlich echt hölzern. Ne? Aber auch
Ich
finde auch, es geht. Ehrlich gesagt, es ist nicht so ein Vollausfall, wie oft Madonna ist oder Mariah Carey. Ne? Aber wir wollen aber auch mal nicht sagen, das ist hier kein 8 Mile.
Nein, ne? Das ist auf keinen Fall.
Ne?
Der Film hat 8 Nominierungen bekommen für die Goldene Himbeere.
Ja, kein Oscar, ich habe es überprüft.
Ne? Ne? 8 Nominierungen, einmal für Most Blatant Teenage Targeted Movie, also bester schwülstiger Teenager gezielter Film. Für Worst Actress, für Worst Director, für Worst Original Song, zweimal für
Worst Original Song. Ja gut, aber das ist auch viel Hate, glaube ich, so ein bisschen.
Natürlich, das ist die Goldene Himbeere immer. Oh. Für Worst Picture, für Worst Screen Couple. Super. Das ist was dran. Und für Worst Screenplay, und er hat 2 gewonnen. Also einmal hat Worst Original Song, I'm Not a Girl, Not a Woman gewonnen, und I'm a Britney Spears als Worst Actress. Und Worst Actress hat es ja nicht verdient. Das muss ich echt sagen. Nein. Also, ich hätte Worst Screen Couple.
Ja.
Weil die haben keine Chemie.
Überhaupt nicht, ne? Muss man wirklich sagen. Also, wie gesagt, Anson Mount sah zum Teil wirklich so aus, als, ey, ich muss mal nach rechts und links gucken, nicht, dass mich einer verhaftet, weil er sagt, was meint denn der Typ da mit den jungen Dingern? Wie man schon, weißt du, ich glaube, das macht ihn älter, als er heute wirkt.
Ja.
Das finde ich total faszinierend irgendwie. Und er ist halt auch nichts Halbes und, ja gut, er ist halt so ein Teenie-Rocker, soll er halt irgendwie sein, ne? Also, er soll kein Teenie-Rocker sein, aber er soll der Traum eines Teenie-Rockers, eines Teenies, der einen Rocker sich vorstellt.
Und aber da war doch Oz bei Buffy rockiger.
Ja, natürlich. Und bei ihm, er spielt Gitarre, ist in der Band, das ist es schon. Und macht eine abfällige Bemerkung über zeitgenössische Popmusik, weil er ja zu cool dafür ist. Ne? Ja. Das ist das, was ihn so charakterisiert und so halt. Ne? Und das ist schon so ein bisschen schwierig. Der Film ist absolut, weißt du, für die Britney-Lovers der frühen 2000er Jahre ist es, glaube ich, echt gut, den mal vielleicht gesehen zu haben.
Ja. Ne?
Aber ehrlich gesagt, ansonsten,
Es ist sehr belanglos. Es ist ganz furchtbar. Also, nichts an diesem Film ist spannend.
Nee, überhaupt nicht. Aber er ist auch mega kurzweilig, ne?
Ja.
Ja. Hm. Ja. Es ist, wie gesagt, wenn diese Härten im letzten Drittel nicht rauskamen, wo ich mich frage, ich meine, was das bedeutet, also ich finde das schon echt fahrlässig zum Teil, wie sie da mit den Charakteren umgehen und da über so einschneidende Dramen wirklich so komplett lapidar hinweggehen. Mensch, hier, Freundschaft kann das. Das hat mich immer so erinnert, wenn die Schlümpfe zusammen singen, weißt du? Ne? Ja. Gut, das Gute wird das Böse überstehen. Weißt du, wenn wir die Augen zumachen, jetzt alle an den Händen halten und so, dann können wir alles besiegen, ne? Ja. Und das ist irgendwie so ein bisschen. Ah, das ist so ein bisschen schwierig. Da habe ich mir auch echt schwer getan, mich über Dinge lustig zu machen, die ich am Anfang total, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist ein lustiger Pop-Spaß, aber auch eigentlich ist er nicht lustig. Eher so unfreiwillig lustig.
Er ist auch nicht trashig, ne? Also für Trash ist er dann doch irgendwie doch zu solide gemacht.
Ja.
Es passieren halt keine Peinlichkeiten und solche Geschichten oder Billigkeiten, oder, ne, wie man es bei Trash halt kennt, wo man halt denkt, Das passiert halt auch nicht. Es ist halt ein sehr, sehr langes Musikvideo.
Absolut, ja. Muss man tatsächlich sagen, das ist ein guter Vergleich und so, ne?
Ja. Und da würde ich echt empfehlen, ne? Also bevor man sich diesen Film anguckt, guckt doch hier Crazy von Aerosmith. Ähnliche Story, ist aber schneller vorbei.
Ja. Oh, und toll, das ist toll.
Also,
Crazy Aerosmith ist richtig dann so geil. Ne?
Ja.
Ne? Muss man schon sagen halt, ne? Aber naja, ich glaube, dann sind wir so halbwegs durch und könnte mal sagen, dann tauchen wir jetzt mal auf.
Denn, Gregor, ich muss mich bei dir bedanken.
Oh.
Ich hätte diesen Film nie gesehen.
Ja, bedanken meinst du jetzt mit, wenn wir uns irgendwann mal treffen, dann
und wirst ich du einen Baseballschläger dabei
haben. Zufällig.
Nee, ernsthaft, weil ich hätte den Film sonst nie gesehen. Ich will ihn nie wiedersehen. Ich bin trotzdem froh, dass ich ihn gesehen habe und dass ich mich darüber nochmal mit dieser Zeit und mit Britney Spears und so auseinandersetzen konnte. Das hat mir was gebracht. Trotzdem guckt diesen Film
nicht. Nee, und wenn dann auf Netflix, da könnt ihr ihn gucken, dann müsst ihr, wenn ihr einen Netflix-Account habt, auch nicht extra, natürlich nicht extra bezahlen. Ja, ja. Aber wenn man sagt, ich habe einen Netflix-Account und ey, Peak Britney Spears und so, da möchte ich nochmal reingucken, in diese Welt eintauchen, dann herzlich willkommen dafür. Wir haben es für euch getan. Wir haben es geguckt, damit ihr es vielleicht
nicht müsst. Wir haben es geguckt, damit ihr es nicht gucken müsst.
Ja, genau. Ja. Tja, den guten Patrick, den könnt ihr im Darwin-Pod auf jeden Fall hören, über die Sequest. Wenn das jetzt hier rauskommt, seid ihr auf dem End. Wir sind jetzt ungefähr, damit du weißt, wo wir sind so Anfang 2026. So, wir müssen so, wenn wir Glück haben, so 1. Januar ist heute, Patrick.
Dann kommt bald unsere letzte Episodenbesprechung.
Ach ja, ach, das ging schnell, diese 59 Folgen zu besprechen, oder?
Das ging schnell. Der Darwin-Pod ist damit aber nicht tot.
Ja, das ist gut zu hören.
Ja.
Das ist sehr, sehr schön zu hören.
Aber dazu mehr auf einem anderen Kanal.
Dazu mehr auf einem anderen Kanal. Natürlich verlinkt in den Shownotes, wie es so schön heißt. Tja, bevor wir jetzt sagen bye, bye, bye. Ja, hast du noch was du loswerden möchtest?
Nee, tatsächlich nicht. Also, ich fand's furchtbar, aber ich fand's schön.
Ja, das ist schön. Ja, aber ich sehe es ganz genauso und die Besprechung mit dir war das Beste an der ganzen Geschichte.
Dankeschön, gleichfalls.
Alles klar. Dann, liebe Leute, dann wünschen wir an dieser Stelle ein frohes neues Jahr euch allen und auf viele weiteren Podcasts. Hört den Darwin-Pod und hier vielleicht auch mal wieder rein. Und in diesem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Bye, bye, bye. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.